Schön, wir sind heute in Jeremia 13. Haben letztes Mal gesehen, wie lächerlich diese selbstgeschnitzten Götzen sind, denen Israel eigentlich auch nachgelaufen ist, im Vergleich zum lebendigen Gott. Und wir haben auch gesehen, wie Jeremia gejammert hat. Und Gott hat im Prinzip zu ihm gesagt, pinst nicht, Jeremia, wenn du schon mit den Läufern nicht mitkommst, willst du mit den Pferden mitlaufen. Das ist erst der Anfang, weil er verfolgt wurde von den Leuten aus seinem Heimatdorf.
Anatot.
Und im Prinzip hat der Herr gesagt, hey, die Babylonier sind noch gar nicht da. Es kommt noch viel dicker, es kommt noch viel schlimmer. Und auch immer wieder der Grund, dass sein Volk von ihm abgefallen ist. Und sagt ihm immer und immer warum und trauert darüber. Und jetzt im Kapitel 13, finde ich, haben wir so einen interessanten Punkt. Gott möchte, dass wir auf sein Wort hören. Wenn wir die Bibel lesen, dass wir auf ihn hören, was er uns sagt. Und wenn Menschen nicht hören, dann ergreift Gott manchmal so ganz krasse Mittel auch, um Leute zum Zuhören zu bringen. Manchmal sind es die Umstände, dass er Menschen wachrüttelt. Manchmal sind es so prophetische Typen wie der Jeremia. Und wir sehen das öfter von den Propheten, wenn die Menschen den Worten nicht mehr zuhören, dann bringt Gott sie dazu, dass sie irgendwelche so ganz krasse, zeichenhafte Handlungen machen, damit die Leute sagen, hey, was ist denn da los? Oft sind da die Propheten selber zu Bildern geworden. Also sind wir bei ganz vielen. Wir könnten an den Hosea denken, der eine Hure heiraten musste, um Gottes gebrochenes Herz darzustellen über das untreue Volk. Oder auch an Hesekiel, der über ein Jahr lang auf einer Seite liegen musste und Belagerung spielen musste. Jetzt sehen wir das hier bei Jeremia. Wir werden hier so ein paar Bilder sehen für das Volk, ein paar Handlungen des Propheten. So hat der Herr zu mir gesprochen. Geh und kaufe dir einen leinenen Hüftschurz und lege ihn um deine Hüften. Aber ins Wasser sollst du ihn nicht bringen. Hüftschurz, manche meinen, das ist die Unterwäsche, andere sagen, war wohl eher so ein Gürtel, der von den Priestern auch getragen wurde. Ich denke eher das Zweite ist richtig, weil die Unterwäsche sieht man nicht so gut. Aber auf jeden Fall hat er sich hier einen schönen leinenen Hüftschurz, was immer das ist, gekauft und um die Hüfte gelegt. Vers 2, ich kaufte den Hüftschurz nach dem Wort des Herrn und legte ihn um meine Hüfte. Und das Wort des Herrn geschah zu mir zum zweiten Mal. Nimm den Hüftschurz, den du gekauft hast, der um deine Hüften ist, und mach dich auf, geh an den Euphrat und verbirg ihn dort in einer Felsspalte. Da ging ich hin und verbarg ihn am Euphrat, wie der Herr mir geboten hatte. Und es geschah am Ende von vielen Tagen, da sprach der Herr zu mir, mach dich auf, geh an den Euphrat, war eine ganz schön lange Reise übrigens, und hole von dort den Hüftschurz, den dort zu verbergen ich dir geboten habe. Da ging ich an den Euphrat und grub und nahm den Hüftschurz von der Stelle, wo ich ihn verborgen hatte. Und siehe, der Hüftschurz war verdorben, taugte zu gar nichts mehr. Also Jeremia hat einen schönen Hüftschurz gekauft, ist damit herumgelaufen. Leute haben gesagt, wow, cooler neuer Hüftschurz, sieht gut aus, richtig cool. Und dann ist er an den Euphrat gegangen, beziehungsweise manche denken, dass er nicht so weit gegangen ist, sondern einen kleinen Ort in der Nähe von seinem Heimatort, von Anatot, der einen ähnlichen Namen hat. Aber wohl, selbst wenn das so war, als Bild für den Euphrat, von wo ja die Babylonier kommen werden, die Feinde kommen werden. Auf jeden Fall geht er hin und vergrabt den und kommt ohne Hüftschurz wieder zurück. Und dann nach vielen Tagen sagt Gott ihm, geh nochmal hin und hol dir den Hüftschurz. Und er war verdorben. Also plötzlich lief der Jeremia wieder rum mit dem Hüftschurz, aber der war so ziemlich, funky, ein bisschen verschimmelt. Verrottet, hat komisch gerochen und wahrscheinlich haben die Leute gesagt, hey, was ist denn los mit deinem Hüftschurz, was geht denn da ab? Und Das Ganze war nur ein Bild fürs Volk. Jeremia antwortet mit anderen Worten: Was geht, nee, was geht bei euch ab? Was ist mit euch los? Das Wort des Herrn geschah zu mir: So spricht der Herr, so werde ich den Hochmut Judas und den großen Hochmut Jerusalems verderben, wie dieser schöne Hüftschurz, den alle bewundert haben, verdorben war. Dieses böse Volk, das sich weigert, meine Worte zu hören, das da lebt in der Verstocktheit seines Herzens und anderen Göttern nachläuft, um ihnen zu dienen und sich vor ihnen niederzuwerfen. Es soll werden wie dieser Hüftschurz, der zu gar nichts taugt. Denn ebenso wie der Hüftschurz sich an die Hüften eines Mannes anschließt, so hatte ich das ganze Haus Israel und das ganze Haus Juda an mich angeschlossen, spricht der Herr, damit sie mir zum Volk und zum Ruhm und zum Preis und zum Schmuck seien. Sie aber haben nicht gehört. Also das sollte Israel sein, so wie dieser schöne Gürtel, sage ich jetzt mal, nahe an dem Herrn, ein Schmuckstück für den Herrn, das ist unsere Berufung. Wie du es schon so schön gebetet hast, Susanne, in der Einleitung. Gott will uns nahe bei sich haben. Möchte, dass wir ihm Ehre bringen, sozusagen, wie dieser Hüftschurz auch, wo die Leute gesagt haben: Wow, das sieht aber toll aus, eh cooler Style. Was immer sie gesagt haben, dass die Menschen uns sehen und es Gott Ehre bringt.
Wie viel mehr erst jetzt im neuen Bund, wenn die schon im alten Bund ihr Leben sollte Gott Lob und Preis bringen, Lobpreis bringen. Und wir sind ja im neuen Bund, im Epheserbrief, wo das so toll heißt, also die Erlösung, der große Lobpreis wegen der Erlösung durch Jesus Christus, dass wir etwas sind zum Lob seiner Herrlichkeit. Wie viel mehr jetzt wir noch, wie die im alten Bund. Das hat sich ja nicht geändert. Wir sollen ja Gott loben und preisen mit unserem ganzen Leben. Das ist ja unsere höchste Berufung. Und das war es ja eigentlich auch da. Nur sind wir halt in einem besseren Bund jetzt. Halleluja.
Ich mag, dass er so sagt, er hat das ganze Haus an sich angeschlossen. Ne? Ja. Das ist, was Gott mit uns tun will. Er will das ja. Wir uns ihm anschließen oder er uns an sich anschließen kann.
Ja.
Was ich aber toll finde, auch bei dem Gedanken, der Hüftschutz wird ja getragen. Und weil du sagst, der neue Bund. Der alte Bund war ja noch sehr von den Werkgedanken getrieben. Und ich finde gerade natürlich, wir sollen Gott loben und preisen mit all unserem ganzen Leben. Das Fantastische am neuen Bund ist ja, das Ganze gar nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Beziehung und aus der Kraft, die uns Gott gibt. Und allein das zu wissen, dass es gar nicht mehr auf meine Kraft ankommt, sondern einfach in Beziehung mit Gott, einfach bei Gott zu sein. Und wenn ich in der Nähe bleibe, kann mir nichts passieren. Und dann werde ich getragen. Allein das, diese Gewissheit, das zu haben, dass Gott einen so verändert, das finde ich eine tolle Sache. Also ja. Einfach.
In ihm, ja. Und da ist so ein Buch zu schreiben auch nicht mehr, dann kann es verbrennen.
Ja, klar. Ja.
Anwendung für uns ist hier natürlich, wie nah sind wir am Herrn dran? Ja, wie genau. Hören wir sein Wort? Mit einem offenen Herzen oder mit einem verstockten Herzen? Verstocktheit ihres Herzens, schreibt er hier. Zweite Bild oder zweite Handlung im Vers 12. Und nun sage dieses Wort zu ihnen. So spricht der Herr, der Gott Israels: Jeder Krug wird mit Wein gefüllt. Und wenn sie zu dir sagen: Wissen wir nicht sehr wohl, dass jeder Krug mit Wein gefüllt wird? Also Jeremia ging hin und gesagt: Jeder Krug wird mit Wein gefüllt. Da wissen wir das nicht selbst? Manche glauben, dass es ein Sprichwort ist. Jeder Krug wird mit Wein gefüllt. Es passiert, was passieren soll, sozusagen. Dann sage zu ihnen: So spricht der Herr, siehe, ich werde alle Bewohner dieses Landes und die Könige, die auf dem Thron Davids sitzen, und die Priester und die Propheten und alle Bewohner von Jerusalem mit Trunkenheit erfüllen. Und Trunkenheit war ein Bild für Gericht. immer. Und ich werde sie zerschmettern, einen am anderen, die Väter zusammen mit den Kindern, spricht der Herr. Ich werde kein Mitleid haben, noch sie schonen, noch mich erbarmen, dass ich sie nicht verderbe. Oh Mann, was für eine schöne Botschaft.
Und da kann man dann wieder verstehen, dass jemand, ich sag mal, Fragen stellt. Weil Gott hat sich ja nicht geändert. Ist ja immer noch derselbe. Damals und heute. Er war auch damals, als er das gesagt hat, gnädig.
Obwohl er das nicht das letzte Wort war. Gottes Barmherzigkeit ist größer, triumphiert über dieses Gericht. Letztendlich holt er sie ja wieder zurück.
Aber er hat es trotzdem ernst gemeint. Das finde ich immer, ja. Das find ich immer wichtig. Natürlich ist die Barmherzigkeit, ja. ich finde halt einfach in dem, gerade jetzt in Jeremia oder gerade
den Zusammenhang nimmt, also den Vers isoliert betrachtet.
Natürlich.
Dann, aber das, wir suchen ja den Kontext.
Richtig. Aber gerade durch die Propheten, er hat ja auch manche Sachen, hat er ja auch Taten folgen lassen.
Ja.
Und also Gott lässt sich nicht veräppeln. Das ist der Punkt. Er sieht so unser Herz und wir werden es später noch sehen. Richtig. Das Volk war ja durchaus religiös. Die haben gedacht, okay, wir können Gott umstimmen, indem wir fasten, indem wir opfern. Und Gott sagt, das ist doch alles schon. Ihr müsst mir nichts vormachen. Ne? Ich sehe euer Herz. Und in eurem Herzen seid ihr verstockt. Und wenn wir nicht auf Gott hören, wenn, ich meine, früh aufmachen, haben wir letztes Mal gelesen, hat er die Propheten gesandt. Wenn wir nicht auf Gott hören und immer wieder die Mahnung und die Warnung, irgendwann sagt er, okay, wie wir mit unseren Kindern auch, hey, wer nicht hören will, muss irgendwann mal fühlen. Dann der Vater, der seine Kinder liebt, der züchtigt sie, in welcher Form auch immer, dass sie merken, hey, nee, so geht's nicht. Und irgendwann kommt das Gericht und das hat sich auch im neuen Bund nicht geändert. Wir haben lange, lange, lange Gnade, bis zum letzten Atemzug. Aber wenn ein Mensch nicht umkehren will und Jesus ablehnt, dann kommt Gericht in der Ewigkeit. Also Gott hat sich nicht geändert. Wir haben nur mehr Gnade als damals.
Ja. Und das ist halt, ich will auch nicht wieder auf mein Thema, aber das ist halt das, was man auch erstmal aushalten muss, weil man weiß, es gibt einfach Menschen, Kinder, egal, also Kinder jetzt nicht, zum Glück haben wir ja die Seligpreisung, es gibt einfach Dinge, wo man sich dann fragt, okay, auch aus dieser menschlichen, aus diesem Kleinsein, ne, aus dieser Unwissenheit, ne, und dieser Fehlerhaftigkeit, wo man das hinterfragt. Das ist einfach nicht leicht. Ja. So, und da, es gibt ja auch den umgekehrten Weg bei Jonah, wo Gott barmherzig sein wollte und Jonah das nicht wollte, aber egal, anderes Thema.
Und ich glaube, das hätte er auch mit ihm voll getan, wenn sie wirklich umgekehrt wären. Ankündigung vom Gericht ist eigentlich, der Zweck ist, sie zur Umkehr zu bringen. Die Warnung.
Das wird mit der Trunkenheit oder mit diesem Becher des Zorns kommt ja schon öfters vor, auch in anderen.
Bis
in die Offenbarung, genau. Ich habe jetzt gerade so die Zornschalen, die ausgegossen werden, vor Augen. Also das zieht sich ständig durch. Ob es uns gefällt oder nicht. Ne?
Der Taumelbecher.
Der Taumelbecher.
Das ist ja auch so bei Saharia da.
Ja, genau. Gesahari habe ich es gerade gelesen, genau. Ja, genau, ich habe das mit dem Öl nachgelesen und da bin ich dann auf das Bild, genau, Saharia.
Und hier im Vers 15 gibt ihnen ja die Anwendung im Prinzip.
Ja.
Hört und nehmt zu Ohren. Auch interessant, ne? Hört und nehmt zu Ohren. Ist es dasselbe? Ist offensichtlich, ist es parallel, ne? Aber das eine ist zu hören. Und das andere ist, sich es wirklich zu Ohren zu nehmen. Wir würden eher sagen, nehmt es euch zu Herzen. Ne? Nicht nur hören, sondern auch wirklich auch tun, umsetzen, das, was wir hören. Denn der Herr hat geredet. Wow, wenn Gott redet, der Herr, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der mit seinem Wort alles in Existenz gesprochen hat, er hat geredet. Wir hören besser zu, wenn Gott redet. Gebt dem Herrn, eurem Gott, Ehre, bevor er es finster macht und bevor eure Füße sich an Bergen der Dämmerung stoßen und ihr auf Licht wartet und er es in Finsternis verwandelt und zur Dunkelheit macht. Also eigentlich noch wieder eine Einladung zur Umkehr, 5 nach 12 eigentlich schon. Wenn ihr aber nicht hört, wird meine Seele im Verborgenen weinen, wegen eures Hochmuts. Das ist unser Gott. Selbst im Gericht, selbst in der Züchtigung, der liebende Vater, wird meine Seele im Verborgenen weinen, wegen eures Hochmuts. Die Bibel sagt uns, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Aber selbst wenn er widersteht, tut er das mit einem weinenden Herzen. Und bitter weinen wird mein Auge und von Tränen fließen, weil die Herde des Herrn gefangen weggeführt wird. Und Jeremia hat das ja illustriert, hat das ja sichtbar gemacht. Als Prophet, wow. Erinnert mich dran, dass wir Gott sichtbar machen dürfen oder sollen. Ne? Das spielt auch wieder da rein. Ne? Ich denke an die Stelle, als Mose auf den Felsen geschlagen hat. Gott hat ihm gesagt, schlag auf den Felsen, um Wasser für das Volk zu holen. Und Mose hat einen Hals auf das Volk. Er war der Hirte des Volkes ja damals, der Herde sozusagen. Er hatte einen Hals auf sie und war zornig und hat draufgehauen und gesagt, werden wir nicht. Und dann hat Gott gesagt, hey Mose, wir müssen mal reden. Wir zwei. Das war gerade nicht mein Herz. Das Volk denkt, ich bin zornig auf sie. Nee, bin ich gar nicht. Du hast mich falsch repräsentiert. Und wow. Also wichtig, selbst wenn wir konfrontieren müssen, es mit einem weinenden Herzen zu tun und einem weinenden Auge, dass wir wirklich traurig sind. Nein.
Genau das, was
Gemeindezucht, das sind die Dinge, die überhaupt keinen Spaß machen. Ne? Und
also wenn jemand über anfängt zu
ist aber ganz wichtig, dass wir es mit der rechten Einstellung machen.
Aber in dem Moment,
traurigen Herzen,
Mose hat ja in dem Moment eine Konsequenz bekommen.
Ja.
Und das Wichtige ist, Gott hat aus dem Schlechten, was Mose da gemacht hat, er hat sich von seinem Plan nicht abbringen lassen. Aber die Konsequenz war, dass Mose, er musste halt draußen bleiben. Und das heißt für mich, Gott macht aus schlechten Dingen gute Sachen. Das heißt aber nicht, dass die deswegen gut sind. Ne? Das ist halt, genau. Trotzdem war gerecht. Mose war die Konsequenz. Und so werde ich sicher auch später, ich freue mich schon drauf, wenn Gott mir erklärt, was ich halt so, wo ich denke, das war gut, was vielleicht gar nicht gut war, ne, wo ich dann daraus lerne und dann später meinen Nutzen davon habe in die Ewigkeit. So. Ich weiß ja, was du meinst.
Ja, das ist nur der Gedanke.
Ja, ja.
Gottes Satz, auch wir sind ja so, ja, mit diesem Herzen Gottes und also ausgestattet ja eigentlich. Es ist nur so, die Liebe hat jeder in sich. Es ist nur so, inwieweit ich das lebe. Also das, was mir geschenkt ist, ich kann es ja für mich behalten. Ich muss es niemand zeigen. Dann hat die Liebe Gottes in mir keine Auswirkung. Also das schon dieses Herz, aber das bringt Gott auch in Bewegung. Wenn du dich ausstreckst, dann kommt es automatisch. Du siehst vieles ganz anders und du kannst es auch weitergeben. Das ist also, ich habe es selber erlebt. Also ganz, ganz echt. Ganz toll.
Ja. Vers 18, eigentlich dasselbe Thema weiter. Jetzt spricht er nur zum König, wahrscheinlich der König Joachim. Und die Herrin wäre seine Mutter. Spricht zum König und zur Herrin, setzt euch tief herunter. War krass hier, der Jeremia, der junge Kerl geht zu dem König und seiner Mutter, den Herrschern über das ganze Land. Und er sagt im Prinzip, demütigt euch. Demütigt euch. Denn von euren Häuptern ist herabgesunken die Krone eurer Herrlichkeit. Wir haben gar keine Ahnung, wie viel Stolz uns eigentlich hindert in unserem geistigen Leben. Haben wir auch bei Josef gesehen oder bei Mose vielmehr am Sonntag. dass Gott ihn erstmal 40 Jahre wieder runterholen musste auf den Boden, dass er brauchbar war.
Und dann steht ihn. Er irgendwo, er war der demütigste Mann unter der Sonne. Also hat er das, also hat man das von ihm gesagt.
Und das Coolste ist, er hat uns das selber gesagt, ne? Ich war der demütigste Mann nach der ganzen
Welt. Aber es ist schon, er hat es schon lernen müssen quasi.
Also Gott ist am Wirken bei uns. Also die Krone ist herabgesunken, die Städte des Südens, und die sind ja in die Gefangenschaft geführt worden. Die Städte des Südens sind verschlossen und niemand öffnet. Ganz Juda wird weggeführt, vollständig weggeführt. Das ist Poesie, Übertreibung. An dem Punkt, wir wissen, dass ein paar von dem einfachen Volk zurückgelassen wurden. Erhebt eure Augen und seht, wie die Feinde von Norden kommen. Wo ist die Herde, die dir gegeben war, deine herrlichen Schafe? Was wirst du sagen, wenn er deine Liebhaber, du hast sie ja selbst an dich gewöhnt, als Oberhaupt über dich setzen wird? Krass hier, die Schafe, die er dir gegeben hat, diese herrlichen, schönen Schafe, und jetzt werden sie weggeführt. Und das ist auch deine Verantwortung. Also schon ziemlich krass. Wenn er deine Liebhaber als Oberhäupter über dich setzen wird. Sie haben die Götzen dieser heidnischen Nationen angebetet und übernommen. Und jetzt bringt er praktisch diese Nationen über sie. Ganz natürliche Konsequenz von ihrem Handeln. Ne? In der Kindererziehung sagt man das, so natürliche Konsequenzen wie möglich. Das ist, was Gott hier im Prinzip tut. Wollte mal wirklich erfahren, wie es ist, unter der Herrschaft dieser Götzen zu leben, sage ich mal, oder dieser fremden Herrscher, die ihr vertraut haben auf diese Götzen. Werden dich nicht Wehen ergreifen wie eine Frau, die gebiert? Und wenn du in deinem Herzen sagst, warum ist mir dies zugestoßen? Wegen der Größe deiner Schuld sind deine Säume aufgedeckt und deine Fersen misshandelt worden. Also hier ein, gar kein jugendfreies Bild, ne? Spricht im Prinzip das Bild von der untreuen Frau, deren Blöße aufgedeckt wird, die praktisch vor allem als Hure vorgeführt wird. Gott als betrogener Ehemann, so sehr trifft ihn das, wenn wir für andere Dinge leben als für ihn. Und dann Vers 23 ist eine gute Frage. Kann ein Schwarzer seine Haut ändern? Ein Leopard seine Flecken? Geht das? Nee, oder? Nicht natürlich.
Nee, Michael Jackson haut auch nicht glücklich.
Was müsste geschehen, damit ein Leopard seine Flecken ändern könnte? Er müsste neu geboren werden, oder?
Waschmaschine.
Und das ist das Bild, was wir im Neuen Testament haben, als Nikodemus zu Jesus kommt. Und Jesus sagt zu ihm, du musst neu geboren werden. Du brauchst eine Geburt aus dem Geist Gottes. Du kannst dich nicht ändern. Aber 2. Korintherbrief 5, Vers 17, in Christus sind wir eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen und siehe, alles ist neu geworden. Also wir brauchen eine neue Geburt. Wir können uns nicht selbst reformieren von außen, hier in unseren Flecken rumrubbeln und putzen oder Waschmaschine. Das wird es nicht bringen. Wir brauchen eine neue Natur, dass wir kein Leopard mehr sind, sondern von mir aus ein Löwe oder sonst was ohne Flecken. Kann ein Schwarzer seine Haut ändern, ein Leopard seine Flecken? Offensichtliche Antwort ist nein. Rhetorische Frage. Dann könnt auch ihr Gutes tun, die ihr an Böses tun gewöhnt seid. Krass, oder?
So wenig.
Also sie waren so festgefahren in ihren bösen Taten. Macht der Gewohnheit. Wow. Es ist offensichtlich möglich, dass wir uns so festfahren, damit es für uns selbst gar nicht mehr möglich ist, irgendwie die Kurve zu kratzen noch in unserem Leben. Ne?
Ja, das siehst du ja in unserer Gesellschaft.
Das siehst du überall.
Das ist doch das Ding. Gerade gesellschaftlich. Wir wissen ja teilweise gar nicht mehr, was gut und böse ist. Weil mittlerweile so verquert ist, dass du nicht mehr weißt, was ist unten und oben. Hm. Wo wir dann selbst mittlerweile, früher war es oft klar, da hast du gedacht, okay, dass es Gottes Wort so ist, das stimmte das auch teilweise noch mit der Gesellschaft überein, weil sich mehr Leute an den Werten orientiert haben. Nicht gläubig waren, sondern an den Werten orientiert haben. Und jetzt ist es ja so, dass die Werte weg sind und wir teilweise gar nicht mehr wissen, was ist gut und böse, wenn wir jetzt in die Gesellschaft schauen.
Geistlich tote Menschen können das auch nicht unterscheiden, weil sie leben nur noch in ihren physischen Sinnen. Richtig. Und das Gewissen ist abgestumpft. Also können, ja, ich meine, wir haben ja ein feines Gewissen, wir hören ja Gottes Stimme und wir wissen ganz genau, wenn wir irgendwas nicht richtig gemacht haben. Also
du wirst mittlerweile, wenn du deinen Glauben lebst, deinen Glauben in Frieden lebst, wirst du anecken. Und Jesus, wo selbst der aus weltlicher Sicht Dalai Lama sagt, die Bergpredigt ist der Wahnsinn. Ne, sagt er. Und die Bergpredigt ist ja ein sehr herausforderndes Wort, wo Jesus erst sagt, ich bin entkommen, das Gesetz der Frau, und dann deutet er das und sagt, Mord ist nicht nur, wenn du ein Messer, sondern das ist das, wo er sagt, das ist der Wahnsinn, aber jetzt ist es so verquert, ne, dass die Menschen da überhaupt, dass sie nicht mehr, überhaupt nicht mehr durchblicken. Und du als Christ, wenn du friedfertig deinen Glauben lebst, du kannst sagen, was du willst, du eckst an, Und du wirst Wut
ernten. Du wirst jedermanns Freund sein, wenn du entschieden bist.
Ja. Und der Teufel ist schlau. Der macht sogar so, dass wir Christen versuchen, Einigkeit zu finden. Dass wir sagen, ist das wirklich so wichtig, der Punkt? Geht es nicht nur um Jesus? Geht es nicht nur darum, was ist denn das? Und dann, Das ist doch gar nicht so wichtig, dass wir ruhig werden und gar nicht überhaupt nicht mehr Gottes Wort sagen. In Liebe, das, was er, ne? Verstehst du, was ich meine? Wenn es nach mir geht, würde ich die ganze Erde retten und würde sagen, egal was die machen, komm, rett die doch alle. Ne? Aber Gott ist halt gerecht.
Ja. Aber ich finde, du hast vielleicht indirekt noch einen wichtigen Punkt angesprochen. Finde ich, muss man auch ernst nehmen. Es ist ja so, dass schon unsere Gesetzgebung auch dermaßen also unchristlich geworden ist und ungerecht. Und den zweiten Punkt, den du angesprochen hast, das nehme ich auch so wahr, dass selbst unter Christen so eine Verwirrung herrscht, dass man in einfachsten Fragen mit dem Zusammenleben in der Ehe, in der Familie, im Fernsehen, Medien, Schule, sind wir Christen nicht eins. Und es ist oft der gemeinsame Nenner, man glaubt an Jesus und die Gnade und da ist ein Papa im Himmel, aber man kann, also ich kann mit ganz vielen Bereichen, selbst in der eigenen christlichen Verwandtschaft, über ganz normale Themen nicht mehr sprechen, weil da keine Einigkeit ist. Es ist immer ein Ringen.
Und deswegen habe ich das vorhin auch, diese harten Worte durch den Propheten angesprochen, weil der Teufel versucht uns dahin zu bewegen, dass wir uns unseren eigenen Gott basteln. Mhm. Das ist einfach der Punkt. Wenn das hier ist gut, das ist gut. Und wenn ich das lese, wenn ich die Worte aufschreibe, ohne Wertung, ich persönlich, wenn du mich fragen würdest, ne, dann nehmen wir mal Homosexualität, wenn du mich fragen würdest, würdest du einen Homosexuellen retten? Ich sage, natürlich. Klar, verzeih dem alles, was der macht, egal ob das.
Ja, so, aber, muss aber umkehren.
Das weißt du, weil du aus Gottes Sicht, aber aus menschlicher Sicht wirst du Wut von jemandem bekommen, der das nicht versteht. Weil er weil er das nicht versteht. Und das Ding ist, das hält Einzug und wir sind gar nicht mehr in der Lage, teilweise mit Liebe auf Gottes Wort zu schauen, sondern weil es wird mittlerweile so gedreht, dass man sagt, guck nur noch auf den liebenden Gott, auf den Barmherzigen und vergesst die klaren Worte.
Gott hat sich nicht geändert, er meint es, was er sagt.
Natürlich.
Kommen da nicht drum rum. Und du kannst ihn nicht überleben, du kannst nicht ohne ihn leben, du kannst überhaupt nichts ohne ihn. Also er ist souverän.
Gebierst du das Böse, das ist ja diese Bibelstelle, wenn du ohne ihn lebst, tust du schon was. Du dienst dem Bösen und du gebierst das Böse.
Ja, das ist natürlich die Gefallenheit des Menschen.
Du hast ja völlig recht, es geht ja gar nicht darum, dass ich dem widerspreche. Gott ist souverän und Gott siegt und Gott ist klar, unabhängig davon. Aber mir geht es ja darum, Leute für Jesus zu gewinnen.
Ja.
Nicht, und das ist wichtig, nicht weil das in Matthäus steht, sondern weil das auch mein Herzenswunsch ist.
Ja.
Weil wenn es nicht mein Herzenswunsch ist und ich es nur tue, weil es da steht, dann stimmt irgendwas nicht. Ja. Genauso wie wenn ich hinschaue, 3. Mose 18 lese, Und das nur tue, weil es da steht, aber nicht versuche, drüber nachzudenken und zu überlegen, okay, warum ist das denn gut, was Gott hat, dann ist es auch Schwachsinn. Genauso, wenn ich auch kein Mitgefühl und keine Empathie mehr habe, auch für den Sünder, dann steht es auch nicht. Und mir ist einfach dafür, für mich, ich bin dafür, wie gewinnt man wieder dieses Feingefühl? Über Gottes Wort zu reden, auch über die harten Passagen, ohne sich rechtfertigen, für Gott rechtfertigen zu müssen. Weil das ist auch Gott.
Du musst Gott auch nicht verteidigen.
Ich glaube, Gott ist Gott. Der kann es gut auch. Ja.
Ja. Ich hätte eher Angst davor, also ich verstehe das alles, was du sagst, aber ich hätte eher Angst davor, dass ich mich als Christ bezeichne und aber Gott ein falsches Bild von Gott durch mein Reden, Handeln und Denken vermittle. Da kriege ich Ehrfurcht, wenn ich so einen Bibeltext lese und ich weiß, ich habe Kinder, ich habe einen Mann, ich werde ab Sonntag Kinderarbeit hier machen. Da kriege ich so eine richtige Ehrfurcht vor Gott und sage, Herr, ich möchte alles, nur nicht ein falsches Bild von dir weitergeben. Bitte bewahre mich davor und schenk Gnade, weil ich weiß, was du machst, wenn wir falsche Gottesbilder gebären oder
Ich denke auf jeden Fall,
dass Menschen gerettet werden, sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Genau. Das ist Gottes Wunsch, das ist auch unser Wunsch.
Ja.
Aber es führt halt kein Weg dran vorbei, dass wir ihnen das auch sagen.
Richtig.
Letztendlich. Zweite Seite der Medaille.
Und von alleine können sie gar nicht. Ne? Das heißt, wir müssen auch wirklich beten und Gott schenkt Gnade, damit dass blinden Augen aufgemacht werden. Und Menschen können sich nicht verändern. Wir können auch nicht von Nichtchristen erwarten, dass sie sich christlich benehmen. Das geht gar nicht. Ne? Ja. Sehen wir hier diese Gefallenheit. Kann ein Schwarzer seine Haut ändern? Dann könnt ihr Gutes tun, die an Böses tun gewöhnt sein. Das heißt, wir brauchen erst eine neue Geburt.
Genau.
Und dann ist es trotzdem für uns weiter wichtig, dass wir dann auch mitarbeiten mit dieser neuen Natur und unser Denken erneuern. Und wir haben ja diese schönen Listen im Epheserbrief zum Beispiel, wo sagt, legt ab den alten Menschen und zieht an den neuen Menschen und wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern arbeite und gib dann denen, die nichts haben. Also wir müssen diese alten Gewohnheiten durch neue, gottgefällige ersetzen. Und
wir müssen aber auch aufpassen, die erste Liebe nicht zu verlassen.
Das ist die Grundlage von allem.
Genau, das ist der Punkt. Und ich finde es bei uns so toll, zu sehen, wie die Gemeinde wächst, wie immer mehr Leute kommen, die sich nach dem Wort sehnen. Aber ich weiß nicht, also vielleicht ist das jetzt auch was Subjektives, aber ich habe unglaublich viele Freunde in anderen Gemeindeformen, in anderen Freikirchen. Und da draußen kommt es mir vor, als wäre es ein geistlicher Krieg, ne? Mehr als denn je, ne? So kommt es mir vor, wo das alles nicht mehr so klar ist. Weißt du, wir sitzen hier jetzt und ich kann zu allen Sachen, die ihr sagt, Amen sagen. Aber diese Einigkeit ist einfach, wenn man von Institutionen ausgeht, ich weiß, so, die ist nicht da. weißt du? In der wahren Nachfolge ist sie da. Aber das verwischt immer mehr in der Öffentlichkeit und auch unter Christen. Und das ist einfach das, was ich meine, aber ich will jetzt gar nicht vom Thema.
Gott hat es unter Kontrolle letztendlich.
Ja, klar.
Das ist, weil sonst würdest du daran verzweifeln, wenn du das nicht den Gedanken in dir. Ja, wir können aus uns heraus, wir können nur ihm zur Verfügung stehen.
Genau.
Das weitergeben.
Deswegen müssen wir Umkehr predigen und Bekehrung predigen und nicht Moralpredigen halten, Leuten, die gar keine neue Natur haben.
Ja.
Das bringt überhaupt nichts. Das ist wie wenn du den Leoparden versuchst, die Flecken abzuwaschen. Das wird nicht funktionieren, weil wir aus uns ja gar nicht die Kraft haben, uns zu ändern. Und das ist, da hatte ich interessante Gespräche mit unseren syrischen Freunden darüber. Ne? Ich meine, die Propheten und auch durchaus andere Religionsgründe haben ja durchaus gute Dinge gesagt, weil Gottes Gesetz ist auf unser Herz geschrieben und wenn wir unser Gewissen nicht zu sehr vergewaltigen und manipulieren, wissen wir eigentlich schon zumindest tendenziell, was richtig und was falsch ist und was gut wäre. Und die sagen dann durchaus gute Dinge, aber wir haben ja die Kraft, so zu leben. Und das ist das ganze Drama von Religionen oder auch Gesetzlichkeit. Ich brauche Jesus. Ich muss dieser Schurz sein, der ganz nah an ihm dran ist. Dann kann ich.
Das hat ja auch
dann kann er sein Leben durch mich leben, sozusagen.
Das hat ja auch Gandhi gesagt, den haben sie ja gefragt, wenn er doch die Bergpredigt nicht als wundervollstes Werk der Welt schafft, warum er denn daran glaubt. Das hat er ja nicht gedacht. Weil er noch keinen Menschen kennengelernt hat, der danach lebt. Und das zeigt ja, dass dieser schlaue Mann das ganze Evangelium nicht kapiert hat.
Ja, viele nicht. Ich merke das auch bei unseren Freunden, unseren muslimischen Freunden. Dieses ganze Konzept von Gnade und das schnallen die gar nicht. Da muss Gott wirklich, wirklich durchbrechen. Ne? Also dieses religiöse, ich verdiene mich selbst zu Gott hin und irgendwie dieses Ding ja, aber dass Gott Sündern Gnade schenkt und uns von innen heraus verändert, das ist was Revolutionäres. Das gibt es nur bei Jesus. Das ist das Evangelium. Und das ist Wahnsinn. Ne? Ja. Vers 24. So werde ich sie zerstreuen wie Strohstoppeln, die vor dem Wind der Wüste dahinfahren. Also sie werden weggeweht werden, aus ihrem Land rausgeblasen. Das ist dein Los, dein von mir zugemessenes Teil, spricht der Herr, weil du mich vergessen und auf Lüge vertraut hast, die falschen Propheten, die gesagt haben, ja, stimmt ja alles nicht, alles wird gut, wir sind Gottes Volk, uns kann nichts passieren, bla 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 bla. Und so werde ich auch deine Säume hochheben über dein Gesicht, dass deine Schande gesehen wird, dein Ehebrechen und dein Wiehern, die Schandtat, deine Hurerei auf den Hügeln und im Feld, deine Gräuel habe ich gesehen. Also wieder dieses nicht jugendfreie Bild, bildlich gesprochen natürlich, es geht um geistlichen Ehebruch hier. Dein Ehebruch wird aufgedeckt werden. Wehe dir, Jerusalem, du wirst nicht rein werden. Wie lange wird es noch dauern? Ich wollte eigentlich noch zwei Kapitel mehr machen, aber ich glaube, wir machen heute mal. An dem Punkt Schluss. Wehe dir, Jerusalem, aber ich glaube, die Ausgewogenheit dazu ist Vers 17. Wenn er nicht hört, wird meine Seele im Verborgenen weinen, wegen eures Hochmuts, und bitter weinen wird mein Auge und von Tränen fließen. Und das sehen wir in Jesus natürlich, der Gott ist. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und er weint über Jerusalem und sagt, wie oft habe ich versucht, euch wie eine Henne die Küken zu sammeln, aber ihr habt nicht gewollt. Und deswegen werdet ihr zerstört werden und weggeführt werden. Also im Prinzip ist das Ganze prophetisch über das, was 70 nach Christus auch passieren wird. hat sich leider nicht geändert. Wir brauchen eine neue Geburt. Wir brauchen Gottes Wirken, dass er uns verändert. Oder dass sich nicht das alles wiederholt. Ne? Sonst bin man den Sack zu. An dem Punkt. Ist, ich finde gar nicht mal ein logischer Punkt, aber die Zeit ist einfach rum. Lieber Vater, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass wir uns austauschen können und ja, dass wir auch gerade in dem Kapitel sehen, wie abhängig wir von dir sind, Herr, und von deinem gnädigen Wirken in unserem Leben. Wir können uns nicht selbst reformieren, wir können uns nicht selbst ändern, so wie wir es auch versuchen. Wir brauchen dich. Und so, Vater, wollen wir einfach einmal mehr wie David beten. Erforsch du unsere Herzen und sieh, ob da ein abgöttischer Weg, ein Weg, der von dir wegführt, ein götzendienerischer Weg in unserem Herzen ist. Und Vater, wenn das so ist, dann zeig das auf und korrigier das, Herr, um das, was immer es ist, was uns wichtiger sein könnte als du, Vater. Oft sind uns die Dinge ja selber gar nicht so klar und so bewusst, Herr. Und ich bete einfach, dass du uns alle geistig klar sehen lässt. Und Vater, dass wir solche sind, die das Herz nicht verstocken, sondern hören auf das, was du sagst. Und wir werden später noch sehen, wie Jeremia Freude hat an deinem Wort. Trotz aller Verfolgung und dem Harten und dem Weinen, aber Ablehnung. Aber dein Wort ist seine Freude, Herr. Lass dein Wort unsere Freude sein. Darum bitte ich dich in diesem Namen. Amen.